Großbären Inside, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären, die Kommunalpolitik und natürlich die kleinen Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf heute für unser gesamtes Team Großbären Inside euch natürlich nicht nur recht herzlich begrüßen, sondern auch euch mitteilen, dass wir natürlich wieder einige spannende Themen für euch versucht haben zusammenzustellen. Wir haben heute den 14. Januar 2022. Es war eine politisch etwas anstrengende Woche, weil fast jeden Tag ein Ausschuss war und natürlich auch die Ausschussarbeit in dieses Jahr wieder langsam reingestartet ist. Und das merkt man schon. Wir haben gehofft, dass auch das Jahr anders startet, als das alte sich beendet. Nein, das ist natürlich nicht so, weil die Probleme verschwinden ja auch nicht über Nacht, sondern sie sind nach wie vor da. Wir haben ein bisschen euch was zusammengestellt über die drei Ausschüsse, die stattgefunden haben. Bauausschuss, Bildungsausschuss, Hauptausschuss. Dann gab es natürlich noch so ein paar Sachen und normalerweise würde ich jetzt in dieser Sendung euch einen Veranstaltungstipp mit auf den Weg geben, nämlich jetzt am Wochenende wäre das Knutfest gewesen. Ne? Wer es kennt, aus Schweden rüber schwappet nach Deutschland durch IKEA, das da heißt, wir verbrennen unsere Weihnachtsbäume. Das wird leider nicht stattfinden, das war immer ein nettes Event zum Jahresstart, aber wie so vieles macht auch das die Corona-Lage zurzeit nicht möglich. Nichtsdestotrotz gab ich natürlich auch wieder Feedback bekommen. Ich bin darauf angesprochen worden, dass die letzte Sendung zu kurz war. Warum zu kurz? Naja, je nachdem, wo man die Sendung hört. Es gibt welche, die hören sie, wenn sie mit dem Hund spazieren gehen, wenn sie beim Saubermachen sind. Und einige haben gesagt, ich war noch gar nicht fertig mit Saubermachen, da war die Sendung schon vorbei. Nichtsdestotrotz sind wir heute wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich bedanke mich jedenfalls für das Feedback. Es gab so ein paar Sachen, die uns jetzt eher gerade mal so wieder ein bisschen die Sorgenfalten ins Gesicht treiben. Wir haben eben ja, keinen Haushalt zurzeit. Klar, wir sind in der sogenannten haushaltslosen Zeit, also in der vorläufigen Haushaltsführung, was es jetzt wieder schwer macht, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen. Same procedure as every year, könnte man fast schon sagen. Das war ja genau im letzten Jahr auch so. Aber wir haben natürlich die Anti-Corona-Demos. Da habe ich ein bisschen was, kann ich euch darüber berichten. Ich habe mir das mal angesehen aus Interesse, weil ich einfach auch sehen wollte, was ist das da, was passiert da. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch jetzt nur sagen, wenn ihr noch weiteres Feedback habt, wenn ihr spezielle Themen haben wollt, wo man mal etwas drüber erzählen soll, dann gilt nach wie vor, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns weiterbringt, ist immer gern genommen und sollte dann auch hier in dieser Sendung gehört werden. Ihr seid natürlich aufgefordert, mir weiter fleißig Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und natürlich nicht nur von mir, sondern auch von einer jungen Dame, aber das sagt sie jetzt gleich selber.
Viel Spaß beim Zuhören.
Und es gab in dieser Woche einen Bauausschuss. Also der Ausschuss heißt ja richtig, Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Intern sprechen wir immer nur vom Bauausschuss. Das beschreibt eigentlich genau das Problem, dass die anderen Themen nicht wirklich gespielt werden. Das ist nicht mal ein Vorwurf an die Verwaltung, ist eher immer ein dass der Ausschussvorsitzende Ralf Pechners-Löwendorf letztlich auch für ja, Themen sorgen muss, die alle Punkte dort betreffen. Aber gut, es gab so ein paar Dinge, die wir jetzt schon eine ziemliche Zeit lang behandeln. Es gibt seit ewiger Zeit, sprechen wir jetzt schon über die Regenentwässerung am Wiesengrund. Der Wiesengrund ist ja so eine kleine Stichstraße, abgehend von der Genshagener Straße. Und wenn da wirklich Starkregen fällt, dann ist die Straße relativ unter Wasser. Sie hat so ein kleines Gefälle und fällt nach hinten raus. Und da möchte man jetzt eine Regenentwässerung machen. Diese Regenentwässerung hat für vielfältige Diskussionen in den Ausschüssen gesorgt, weil sie verhältnismäßig teuer ist und der Nutzen de facto nur einen Anlieger hat. Und da kann man ja schon mal hinterfragen, warum dann im Endeffekt diese Regenentwässerung gemacht wird. Es gab völlig unterschiedliche Aussagen. In einem der Ausschüsse hat unser Bauamtsleiter Lutz Ritter mitgeteilt, dass die Straße wahrscheinlich zu 90% umlagefähig ist. Das hat er jetzt wieder gekippt, weil das würde nämlich heißen, dass im Endeffekt dann jeder der Grundstückseigentümer einen, weiß ich nicht, hohen vierstelligen, knappen fünfstelligen Beitrag zahlen musste. Da ist er jetzt wieder weggerudert von. Wahrscheinlich gibt es hat ein Umdenken stattgefunden, dass es jetzt doch nicht so ist. Aber das ist ja einer der Fragen. Es gab im Ausschuss 5 oder 6 Fragen bereits vor über einem halben Jahr. Die sind alle noch nicht beantwortet. Und ich habe immer den Eindruck, also diesem Eindruck kann man sich nicht erwehren, dass es immer wieder die Vorlage einfach immer wieder reingebracht wird, in der Hoffnung, dass die Ausschussmitglieder ihre Fragen von den vorherigen Sitzungen vergessen oder dass man einfach sagt, ja, nee, es gibt da keinen neuen Sachstand, wie auch immer. Und man möchte es vielleicht zum Abschluss bringen, mag alles sein, aber sofern die Fragen nicht geklärt sind, ist immer die große Frage, warum sollen wir fast 100.000 Euro da in die Hand nehmen, wenn noch so viele Fragen sind. Weil wir sprechen über Steuergelder. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man sich einfach mal, ich sag mal, sagt, hier, komm, wir machen mal schnell was. Es ist nicht das Geld, das eigene Geld, aber zumindest sollte man dann doch schon mal gucken, wo kommt es denn eigentlich her? Und man ist dem Steuerzahler durchaus verpflichtet. Das sehen nicht alle so, habe ich immer den Eindruck, weil dann würde man das anders sehen. Das Erschreckende war eigentlich, dass gerade bei dieser Entwässerung der Landkreis ja schon mal was gemacht hat und jetzt noch mal eine Planung aufgetaucht ist, wo man an die Entwässerung des Landkreises anschließen will. Im Endeffekt heißt das, dass man es damals ja verpennt hat und jetzt für teures Geld nachträglich herstellen muss. Das ist eigentlich das Ärgerliche. Aber gut, das ist manchmal so. Die Politik ist ja eben auch, hat ja auch die Funktion, ja, auf Schwächen hinzuweisen und Fehler, wenn möglich, zu benennen, in der Hoffnung, dass diese Fehler eben nicht wiederholt werden. Das war ein Bauausschuss, dass wir immer wieder die gleichen Themen haben. Wir haben nochmal über die Einbahnstraßenregelung gesprochen, die in der Teltower Straße geplant ist. Muss man mal sehen. Ich habe, wie gesagt, dazu eine klare Meinung. Diese Meinung ist, weiß ich nicht, ob die mehrheitsfähig ist. Vielleicht können wir mit der Einbahnstraßenregelung, wenn man sie denn wirklich haben möchte, weil der Grundtenor war ja, um diese Elterntaxifunktion etwas zu entschleunigen, dann würde ich die Teltower Straße durchaus viel weiter oben mit der Einbahnstraße beginnen lassen. Vielleicht kriegen wir dann auch eine bessere verkehrliche Situation hin. Ich habe jetzt vor kurzem mit unser Revierpolizisten gesprochen. Die haben sich die Lage angesehen und haben gesagt, das ist schon grenzwertig, was da in der Teltower Straße passiert. Wir werden jetzt mal schauen. Es muss auch da irgendwann mal eine Lösung her. Und da über diese Lösung hat man diskutiert und jetzt müssen wir mal schauen, was dann noch passiert. Dann war auch da der Nachhaltigkeitsantrag der SPD-Fraktion drin, ich will nicht sagen, hat man abgebügelt, das stimmt nicht ganz, aber die Fragen, die da kamen, waren schon sehr ins Detail gehend. Aber das ist bei, habe ich ja schon erwähnt, vielleicht bei komplizierten Anträgen, die sehr kompliziert sind, die eine Menge Background-Wissen, voraussetzen, wo man sagen muss, das muss eigentlich dann der Antragsteller die Informationen mitbeschaffen, auf was das alles beruht. Das ist nicht passiert. Das ist dann natürlich, gibt sofort Fragen, weil ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich bin ja kein Mitglied des Bauausschusses, aber ich kenne die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes nicht. Und ich kenne sie auch des Landkreises nicht. Und beide gibt's. Und wenn die Gemeinde Großbeeren jetzt eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie, Konzept, wie auch immer, entwickeln möchte, dann muss sie natürlich sich auch im Konzert der über ihr stehenden Organisationen einpassen. So, jetzt müssen wir mal schauen, was mit dem Antrag passiert. Ich denke, er wird weitergehen durch die Ausschüsse. Er muss jetzt bearbeitet werden. Und dann muss man einfach mal schauen, wie wir damit umgehen. Es gab dann noch einen nicht öffentlichen Teil, aber das ist ja wie immer so. Ne? Man, über einige Dinge darf man ja dann nicht reden, aber es ging dann auch wieder um grundlegende Dinge. Ich finde es immer interessant, wenn dann neuerdings wir eine Einschätzung der Verwaltung bekommen, wo aber nicht dran steht, wer die erstellt hat. Also das ist mir ein bisschen dünn. Ne? Also wenn, dann muss man sich auch mit Namen zu verschiedenen Dingen benennen und bekennen. Aber gut, wir werden mal schauen, was da alles noch auf uns zukommt. So viel vielleicht erstmal zum Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen und die beiden irgendwie vergessenen Themen Umwelt und Flughafen. Und wir hatten einen Bildungsausschuss. Normalerweise ist gerade der Ausschuss für Bildung und Soziales ein Ausschuss, der meistens sehr zeitintensiv ist. Jetzt hatten wir zum Glück eine sehr überschaubare Tagesordnung mit nur wenigen öffentlichen Punkten. Also hätte man vermuten können, dass wir irgendwie schneller sind als normal. Nee, es war letztlich so, dass auch diese Sitzung dann doch schon wieder bis 22 Uhr ging. Aber wir haben es ja geschafft, wir sind gut durchgekommen und so gesehen hat das auch gepasst. Zu den thematischen Dingen, die wir da besprochen haben, wir haben uns sehr schnell geeinigt auf mögliche Ausschreibungstexte für den sogenannten Integrationsbeauftragten der Gemeinde Großbären und für die Jugendbeauftragte der Gemeinde Großbären. Wir werden spätestens zur nächsten Sitzung uns sicherlich mal den Ausschreibungstext dann vorstellen lassen. Der sollte nur 3-4 Punkte haben, weil wir immer wieder festgestellt haben, dass wenn man viele Anforderungen hat, dann führt das unter Umständen dazu, dass man keinen findet, weil das Anforderungsprofil so hoch ist. Also haben wir dafür geworben, dass man viele Dinge vom Anforderungsprofil runternimmt. Letztlich lebt so eine Position eines Integrationsbeauftragten, aber auch unsere Seniorenbeiräte und so, das lebt alles von den Personen, die da handeln und welche Dinge, wo sie Spaß dran haben und die sie sich zu ihrem Schwerpunktthema auf den Tisch ziehen, so möchte ich es mal sagen. Also haben wir ein bisschen gestrafft, gerafft und etwas runtergenommen. Jetzt wird man mal schauen, wir werden jetzt nur 3-4 Dinge in einem Ausschreibungstext haben für diese ehrenamtlichen Stellen und dann werden wir mal sehen, ob wir jemanden finden, der an Spaß an diesen Sachen hat. Wie gesagt, das gilt jetzt für Kinder- und Jugendbeauftragten. Das gleiche gilt für den Integrationsbeauftragten. Wir haben schon eine Beauftragte für Schwerbehinderung oder Menschen mit Benachteiligung. Da gilt das ja genauso. Ne? Also jeder, der da Spaß dran hat und sich dann um diese Stelle bewirbt, da muss dann die Gemeindevertretung entscheiden, ob es dann der oder die Bewerberin es wird. Aber man ist ja dankbar, wenn man jemanden hat, der dieses Thema, ja, ich weiß nicht, ob sich das zu forsch anhört, aber der hier und da auch gerade der Kommunalpolitik ein bisschen auf die Füße tritt, weil man natürlich in diesem Denken an diese vielen kleinen Wichtigkeiten, über die wir uns immer verhandeln, dann doch einiges eben aus dem Blickfeld gerät. Und da ist es immer ganz gut, wenn man Beiräte hat und Beauftragte hat, die so ein bisschen auf 2-3 Dinge einfach mal stärker Wert legen und uns immer wieder daran erinnern, dass eben es viele Graubereiche gibt und nicht nur weiß und schwarz. Das waren 2 Punkte, die gingen sehr schnell, worum es eine ziemlich lange Diskussion war. Wir hatten einen Antrag der SPD zur nachhaltigen Entwicklung, also einen Nachhaltigkeitsantrag, der von den 4 Punkten im Bildungsausschuss sehr inhaltlich sehr stark diskutiert wurde. Keiner ist gegen Nachhaltigkeit. Ne? Für Nachhaltigkeit kann man grundsätzlich sein. Man merkt aber durchaus, dass Nachhaltigkeit, wenn sie konkret wird, wird sie wieder schwieriger. Wir haben festgestellt, dass der Antrag durchaus sehr viel will. Und wie immer, wenn man viel möchte, schreibt man viel rein und dann wird der Antrag sehr kompliziert. Wir haben so ein bisschen dazu geworben, dass wir vielleicht, es etwas entschlacken und da war vor allem auch gewünscht, dass man einen Nachhaltigkeitsbeirat wählt und dann auch einsetzt. Kann man alles tun. Es darf nur nicht dazu führen, dass, weil man dann da teilweise Diskussionen hatte, dass es ein, dass jede Beschlussvorlage, alles, was die Gemeinde tut, letztlich einem Nachhaltigkeitscheck unterzogen wird. Und da habe ich darauf hingewiesen, dass das die Kommunalverfassung gar nicht vorsieht. Sie sieht sicherlich vor, dass diesen Check dann grundsätzlich die Gemeindevertreter selber machen müssen. Und das tun wir ja auch. Aber es kann eben nicht sein, wie bei anderen Bereichen, dass man versucht, die Beschlussfähigkeit des Gremiums auszuhebeln, indem man hinten raus das Thema Nachhaltigkeit nach vorne spielen will. Vielleicht erinnern Sie sich, wenn ich das so erzähle, dass es in der Bundesregierung oder im Koalitionsvertrag ähnlich ging, dass man ja unbedingt einen Klimaschutz, ich sag mal, mit Vetorecht versehen wollte, wo ich dann immer sage, ja, nee, das kann man so nicht machen. Es kann vorher gerne zu einer Stellungnahme gebeten werden und diese Stellungnahme kann dann eingearbeitet werden. Und das Gleiche haben wir hier auch, ne? Es geht dann nur, einer muss entscheiden, das ist die Gemeindevertretung und dafür ist sie auch gewählt. Der Antrag selber, wir haben den jetzt in den Hauptausschuss erstmal verwiesen, dass wir ein bisschen da Struktur reinkriegen und dann zu gucken, wo wir das alles ja, hinlegen können, beziehungsweise thematisch bearbeiten, weil das ist schon komplex und da ist natürlich eigentlich unser Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen und Umwelt eigentlich der präferierte Ausschuss, weil das Thema Gemeindeentwicklung ist ja sicherlich im Nachhaltigkeitsbereich das beherrschende Thema. Aber gut, wir sind nicht wirklich zu Potter gekommen, aber wir haben, ich würde sagen, schon lange diskutiert und ich glaube auch, dass diese Diskussion viele inhaltliche weitergebracht habe, weil wir fangen ja nicht bei Null an. Die Gemeinde hat ja schon eine Menge. Die Gemeinde hat ein Leitbild. Sie hat eine Gemeindeentwicklungsplanung mal aufgestellt. Sie hat einen, daraus ist dann vielleicht ein Nutzungsplan entstanden. Also sie hat schon verschiedene Dinge, die man unter diesem, mit dieser Etikette Nachhaltigkeit durchaus versehen könnte. Gerade die letzten beiden Bauvorhaben, wie der Schulerweiterungsbau oder auch die Kita-Bahnhofstraße ist ja in modularer Bauweise. Warum hat man das gemacht? Einer der Gründe war A, die Schnelligkeit, bis der Baukörper fertig ist. Aber einer der anderen Gründe war auch, wenn man das modular herstellt, dann ist auch immer eine andere Nutzung rein theoretisch möglich. Also dass man dann, wenn es eben nur modular ist und das heißt vier Wände und die Leitung dort drin und dann die Decke, kann man innen natürlich alles Mögliche noch bauen und auch verändern. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir als Beispiel schon vor einigen Jahren bei der Kita Kunterbund, also das ist ja Kita Ulmenstraße, schon dafür geworben haben, dass wir diesen gesamten Baukörper, der ganze Kita, die da steht, rein theoretisch irgendwann mal vielleicht sogar Richtung Seniorenbetreuung, Seniorenpflege nutzen können. Das war damals schon bei der Bauvergabe und bei den Architektenwettbewerben, die es da gab, damals durchaus schon im Gespräch. Und das war auch gut so, weil wir sind jetzt zwar eine Gemeinde sicherlich im Wachstum. Also einerseits bescheinigt man der Gemeinde Großbären immer große Wachstumsmöglichkeiten. Andererseits heißt das natürlich, wenn wir jetzt eine junge Bevölkerung haben, werden wir irgendwann eine alte Bevölkerung haben, weil wir nicht in der gleichen Dynamik weiter wachsen können. Und dann sind vielleicht auf einmal gerade Seniorenangebote stärker ja notwendig und nicht nur gewünscht, sondern notwendig und werden dann eben dann muss man eben mal schauen, welche kommunalen Einrichtungen man umswitcht. Das ist jetzt nichts von heute auf morgen, das hat einen Planungshorizont von 25, 30, 40 Jahren, aber nichtsdestotrotz kann man sich ja heute schon darüber Gedanken machen. Also danach ging es im Ausschuss für Bildung und Soziales noch über zwei, drei Themen, die ich ja auch nicht verschweigen möchte. Wir sind angesprochen worden oder beziehungsweise im Ausschuss kam das Thema auf, dass ab dem Schulparkplatz im gesamten Campus Schule-Hort Maskenpflicht herrscht. Da gibt es auch Schilder. Aber wir haben schon festgestellt, dass es durchaus ja Menschen gibt, die ihre Kinder im Hort betreuen wollen oder lassen wollen, die sicherlich auch ein Interesse daran haben müssen, dass die Gesundheit aller dort nicht gefährdet wird. Und da kann man dann von allen auch erwarten, dass sie für diesen Weg dann bitte auch die Maske tragen. Es ist so, dass teilweise wir eben hören müssten, dass die Erzieher angepöbelt wurden und dass die dann demzufolge irgendwann, wenn sie Angst haben, ihnen wird körperliche Gewalt angedroht, dass sie sich da nicht mehr trauen. Das Thema war so, dass man wirklich sagen muss, naja, dann muss das Ordnungsamt da sein und dann muss es auch klare Kante zeigen. Das Hausrecht hat die Gemeinde und dann muss sie es durchsetzen. Und wer sich nicht dran hält, darf das Gelände nicht betreten, ne, oder bekommt dann eben ein Ordnungsvergeltverfahren an die Backe. Alleine schon zum Schutz der Mitarbeiter, weil es gab durchaus Sachen, die sagen, ja, ich weiß nicht, ob wir das anzeigen sollen. Ja klar, wenn sich jemand da dem widersetzt und das ist geltende Rechtslage, dann bleibt eigentlich auch nicht viele Möglichkeiten. Ich habe so ein bisschen geworben für niederschwellige Angebote. Ich weiß, damit werden wir nie alle erreichen, aber vielleicht einige, dass man nochmal mit allen Eltern durchaus eben auch ganz klar sagt, pass auf, wenn du dein Kind betreut haben möchtest, dann musst du bitte auch nach den Spielregeln spielen, die da einfach vorgegeben sind. Und es gilt auch, die Gemeinde hat eine soziale Verantwortung für jedes Kind, was sie betreut, aber sie hat natürlich auch eine soziale Verantwortung für die Mitarbeiter. Und demzufolge muss man sich dran halten. Oder es gibt eben eine Sanktion. Darüber haben wir diskutiert. Und jetzt schauen wir mal, ich finde es eher erschreckend, dass im Jahr 2 der Pandemie man über so ein Thema überhaupt noch diskutieren muss. Da hätte man schon früher klare Kante zeigen müssen. Ja, ich weiß, das führt dann immer zur Verschärfung der Situation. Ja, aber was sind denn die Alternativen? Die Alternativen sind doch, ist doch nicht vorstellbar. Dann, also ich sag mal, wenn wir Regeln aufstellen, müssen wir diese Regeln auch einhalten. Und da wird man jetzt drauf achten und dann sind wir ganz positiver Dinge, dass das auch funktioniert. Es soll jetzt nochmal ein Schreiben gehen, das ist das mit niederschwelligen Angeboten, was ich meinte, in der Hoffnung, dass das dann zu einem, ja zumindest Umdenken und wenn nicht, dann doch zumindest zu einer Einhaltung der Regeln führt. Und wir hatten in dieser Woche einen Hauptausschuss. Der Hauptausschuss, der stand irgendwie unter einem etwas merkwürdigen Stern, so möchte ich es mal nennen, weil man bekommt ja mit die Tagesordnung und dann wird die ja verlesen und festgestellt und da fiel sofort auf, okay, es sind keine Niederschriften dran. Was sind Niederschriften? Naja, die Protokolle der letzten Sitzung. Und wir laufen so ein bisschen, hier habe ich die Befürchtung, in die Situation, dass wir wieder Niederschriften anhäufen, weil wir zurzeit in der Verwaltung keinen haben, der die Niederschriften fertigen kann. Und das ist natürlich auch ein Problem. Politik kann dann nichts nachhalten und kann nicht gucken, was haben wir denn letztes Mal besprochen, wenn da kein Protokoll ist. Aber wie gesagt, es gab kein Protokoll. Dann gab es die Information, dass zum Thema Sicherheit, wo beide Revierpolizisten eingeladen waren, die waren nicht da. Die waren krank. Das ist manchmal so, ne? manchmal läuft es eben auch rückwärts und bergab. Okay, nichtsdestotrotz, wir hatten eigentlich nur einen Tagesordnungspunkt, also eine Beratung, und zwar die sogenannte Entschädigungssatzung. Was macht die? Naja, die Entschädigungssatzung regelt die sogenannten Aufwandspauschalen, also Aufwandsentschädigungen für die Gewählten und Berufenen, so muss man es ja unterscheiden, und das sogenannte Sitzungsgeld. Was heißt das? Aufwandsentschädigung für die Gewählten und Berufenen? Na, jeder Gemeindevertreter, jeder Ortsbeirat, der angetreten ist bei der letzten Kommunalwahl und gewählt wurde, hat einen Anspruch, dass sein Aufwand entschädigt wird. Wie sieht das aus? Naja, die Gemeindevertreter bekommen 90 Euro, die Ortsbeiräte hatten wir im letzten Monat gerade beschlossen, 45. Jetzt gibt es aber noch eine Menge Leute, die werden nicht gewählt vom Bürger, sondern sie werden dann berufen, und zwar von der Gemeindevertretung. Und da hatten wir einige bei, die wir bis dato, ja, ich will nicht sagen, dass die nichts bekommen haben, aber wir wollen jetzt schon eine gewisse, naja, Gleichmäßigkeit der Aufwandsentschädigung erreichen. Wir haben bei uns in unserer Hauptsatzung die sogenannten Beiräte. Die Beiräte haben bis dato nur Sitzungsgeld bekommen, also der Veranstaltungsbeirat und der Seniorenbeirat. Und da haben wir jetzt beschlossen, dass wir denen auch eine monatliche Aufwandsentschädigung bezahlen, neben dem Sitzungsgeld. Dann haben wir natürlich noch die sogenannten Schiedsleute, wir haben die Ombudsfrau, es gibt so ein paar, die Beauftragten, die wir haben, die sind bis dato auch leer ausgegangen, die haben wir dann gleich mit versorgt, in Anführungsstrichen, weil das war ja, wie gesagt, erstmal nur eine Beratung und Empfehlung. Und alle die Gemeinde, also die Gemeindevertretung in dem Fall, als auf Rechtsgrundlage der sogenannten kommunalen Entschädigungsverordnung, so nennt sich das Ding, KOM-AEV, ja, begünstigt, wo das vielleicht das falsche Verb ist, also die entlohnt ist auch das falsche Verb, also deren Aufwand entschädigt, haben wir in unserer Satzung jetzt verankert. Ja, das einzige Problem, was wir zurzeit sich dann da rauskristallisiert haben, sind, dass die Sicherheitspartner wieder rausnehmen mussten, weil die eine Aufwandsentschädigung vom Land Brandenburg bekommen und ja nicht durch die Gemeinde berufen wird. Und dann kann eine Satzung, glaube ich, die gar nicht so ohne weiteres versorgen, weil eben sie nicht in unser Beritt fallen, so möchte ich es mal nett umschreiben. Also haben wir dann darüber diskutiert, wie kann man das machen, etc. Wir haben dann auch etwas angepasst, was wahrscheinlich eh auf uns zukommt. Zurzeit ist es so, dass in der Entschädigungssatzung drinsteht, dass der sogenannte Ortsvorsteher des Ortsteils auch eine Aufwandsentschädigung bekommt. Und die ist gestaffelt nach der Anzahl der Bevölkerung. Und da hatten wir bis dato immer zwischen 500 und 750 und 750 und 1000. Alle drei Ortsteile liegen jetzt ungefähr zwischen 950 und 970. Das heißt, wir müssten dann uns etwas überlegen, wenn wir über die 1000 drüber springen, weil dann wird der nächste Schritt fällig. Das haben wir damit reingemacht. Ich kann sagen, dass ich mich in der Diskussion versucht habe, ein bisschen zurückzuhalten, weil natürlich ich selber von dieser Aufwandsentschädigung auch betroffen bin. Und dann ist man immer gut beraten, wenn man dann eher andere diskutieren lässt. Ich habe da eine Meinung zu und ich kann es bei mir, wie sicherlich auch bei vielen anderen sagen, man tritt nicht an des Geldes wegen, sondern man tritt an, weil man etwas verändern möchte. Und wenn es dann eben noch zumindest den Aufwand entschädigt gibt, dann ist das auch okay. Gut, ansonsten haben wir noch ein bisschen ein paar Fragen, gab es ein paar Einwohnerfragen, ein paar Anfragen der Gemeindevertreter. Wir haben zum Beispiel gefragt, auch warum unsere Beschlüsse nicht im Amtsblatt abgebildet wurden, die letzten. Da gibt es ein Sonderamtsblatt, das findet man auch im Internet unter der Gemeinde. Das ist das 14er Amtsblatt, da steht dann auf einmal alles drin. Also wer da Interesse hat, man findet unsere Amtsblätter, wie gesagt, ja auch durchaus unter der Seite www.großbären.de. Da findet man dann irgendwo das Amtsblatt auch. So, dann ging es auch schon in einen nicht öffentlichen Teil, da wie immer Stillschweigen vereinbart ist, kann ich dazu nicht viel sagen, aber es war eine sehr kurzweilige Sitzung. Wir waren um 20.30 Uhr fertig, also nach knapp 2 Stunden. Und haben dann doch über viele Sachen zumindest Einigkeit erzielt. Und das ist in der Politik schon eine Menge wert.
Und Dirk, was hat dich in dieser Woche zum Schmunzeln gebracht?
Manches regt zum Schmunzeln an. Und da ist es dann meistens gar nicht so entscheidend, ob man das eher tragisch, komisch oder nur komisch findet. Wir haben jetzt im Ältestenrat besprochen, dass wir aufgrund der Probleme, die wir mit unserem Ratsinformationssystem haben, wieder back to the roots zum Papier zurückgehen. Das Ratsinformationssystem hat neben den Einladungen und Tagesordnungen auch immer sämtliche Anlagen, die man so braucht, um Entscheidungen zu treffen, abgelegt. Das heißt, man geht dann an sein Tablet und schaut dort nach, was da drin ist. Und in letzter Zeit oder seit im letzten halben Jahr haben wir zunehmend Probleme, dass wir mit dem Ratsinformationssystem nicht so klarkommen. In anderen Gemeinden funktioniert das gut, bei uns funktioniert das irgendwie nicht so. Also Ende vom Lied war, dass man irgendwann den Vertrag mit dem bestehenden Anbieter gekündigt hat. Es hat jetzt eine Neuausschreibung stattgefunden. Wir gehen davon aus, dass wir im ersten / Beginn zweites Quartal mit der Implementierung beginnen können, in der Hoffnung, dass wir dann auf ein stabiles System zugreifen können, wo auch alle Unterlagen sind. Nichtsdestotrotz müssen wir bis dahin das ja irgendwie klären. Und jetzt gab es mehrere Wege. Vieles hat dann zu Problemen geführt. Das eine war, es gab dann auf einmal E-Mail mit vielen Anlagen, relativ groß. Es gab dann eine PDF-Mappe, die dann auch 15, 20 MB hat, obwohl das mit wenigen Kunstgriffen verkleinert oder zu verkleinern wäre, die Menge, hat das die Postfächer der Kollegen von uns allen ganz schön belastet. Und dann gab es natürlich jetzt in letzter Zeit eine Cloud, einen Cloud-Link, in dem dann die Unterlagen waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt ist es irgendwann völlig wurscht. Hauptsache, man hat die Unterlagen und kann sich dann darauf einstellen, was alles so kommt. Wir sind jetzt erstmal, bevor das neue System wieder richtig implementiert ist, dazu übergegangen, dass wir sagen, wir wollen jetzt wieder Papier haben, weil dann weiß auch jeder, welche Unterlagen er hat. Und dann funktioniert auch das, dass zumindest zu den Sitzungen alle Anwesenden dann auch auf die gleichen Datensatz zugreifen können. Es bleibt keine andere Möglichkeit. Ich finde das ein bisschen suboptimal, dass man in Zeiten, wo wir alle über Digitalisierung sprechen, dann auf einmal wieder zu Papier zu gehen. Aber was will man tun? Es gibt wenig Alternativen, jedenfalls keine Alternative, die eine Mehrheit bei uns findet.
Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht?
Was hat mich überrascht? Das ist eine gute Frage zu dieser Woche. Überrascht hat mich sicherlich, dass die SPD-Fraktion bei uns in der Gemeindevertretung Großbeeren ihren Fraktionsvorsitzenden gewechselt hat. Bis dato war das Petra Brückner, die hat das jetzt die letzten, ja, ich will nicht sagen Jahrzehnte, aber sie hat das zumindest die letzten Jahre aktiv gemacht. Und ab 31.01. wird dann eben als neuer Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion Daniel Stachnik das Amt übernehmen. Und wie immer in der Politik kann man jedem nur wünschen, dass er ein immer glückliches Händchen hat bei der Arbeit, die er da hat. Und das muss man sicherlich auch sagen, wir alle machen das ehrenamtlich und es gibt in jedem Leben eines Kommunalpolitikers eben auch wichtigere Dinge, die von unserem Hobby eben manchmal auch, wo man dann Prioritäten setzen muss. Jedes Hobby verlangt viel Zeit. Dieses Hobby ganz besonders. Es bedingt manchmal eben auch, dass man, weil man eine Pflicht übernommen hat, diese Pflicht auch gerne erfüllen möchte. Aber es gibt eben dann im Leben doch wichtige Dinge. Liebe Petra, wenn du das hörst, schönen Dank für die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre, für die konstruktive Zusammenarbeit. Du bist ja nicht aus der Welt. Wir werden uns wiedersehen und werden auch weiter miteinander arbeiten. Sie bleibt ja Gemeindevertreterin. Dir, lieber Daniel Stachnik, wünsche ich vor allem ja, ein glückliches Händchen bei dem Führen dieser kleinen Fraktion, die drei Männchen. Also lass dich nicht ärgern, alles wird gut, wie man immer so schön sagt. Ja, das ist auch in der Politik, gehört das dazu. Wenn man streitet, dann streitet man ja nicht mit den Personen, man streitet sich inhaltlich. Und da gehört dann auch ein gutes Verständnis dazu. Und ich glaube, das kann man durchaus sagen, das war bis dato so, das wird auch zukünftig so sein. Sicherlich vergreift man sich hier und da mal im Ton, dann muss man das klären. Aber im Großen und Ganzen versteht man das, man weiß, man gibt doch immer Privates von sich preis. Und das gehört, oder das macht den Reiz an Kommunalpolitik ja gerade aus, dass wir an der gemeinsamen Sache streiten, zum Wohle unserer Gemeinde. Ein überraschender abendlicher Spaziergang. Ich weiß nicht, wer an einem Montag um 18 Uhr mal durch unsere Gemeinde gefahren ist. In den letzten 2 Wochen gab es dort Spaziergänge. Und zwar die sogenannten Montagsspaziergänger. Leute, die gegen einen möglichen Impfzwang ja, nicht demonstrieren. Wenn man ehrlich ist, weiß man gar nicht, wogegen sie genau demonstrieren, weil sie keine Plakate bei haben, nichts. Also jedenfalls nicht bei uns in Großbeeren. Ich habe mir das mal angesehen. Es sind gut, ich habe gezählt, bin auf knapp 40 gekommen. Die Polizei hat irgendwie 34, 35 gezählt. Vielleicht sind beim Dönerstand ein paar hängen geblieben. Die haben sich jedenfalls am Rathaus getroffen und haben dann einen Spaziergang durch unsere Gemeinde gemacht. So knapp eine Dreiviertelstunde sind sie durch unsere Gemeinde gelaufen. Interessant war, was mir nicht klar war, dass diese Spaziergänge ja letztlich nicht durch das Demonstrationsrecht gedeckt sind, weil wer eine Demonstration machen möchte, muss diese anzeigen. Das heißt, er geht zur Gemeinde und sagt, hier, folgende Demonstration habe ich vor, so ist meine Strecke, so viele Teilnehmer erwarte ich und dann wird die genehmigt normalerweise und dann kann man laufen. In dem Fall ist es so, dass diese ganzen Demonstrationen, die wir jetzt in der Region haben, weil Großbern war nicht die einzige Kommune, sondern es gab dann auch welche im gesamten Landkreis und nicht mehr bei uns, auch bei den Nachbarlandkreisen, muss man dazu sagen, ist dann umso erstaunlicher, weil die kleine Demonstration war es ja nicht, aber dieser kleine Spaziergang, der rund um das Thema eben gegen die Impfung und ich weiß gar nicht, ob man den Leuten dazu nahe tritt, wenn man sagt, das sind Impfverweigerer, Querdenker, Menschen, die die Freiheit lieben oder ein Freiheitsgefühl haben, was letztlich ja die Freiheit aller Andersdenkenden einschränkt. Das muss man auch dazu sagen. Das weiß man gar nicht. Also ich sage jetzt einfach mal, es waren Impfverweigerer, weil das bei den anderen Demonstrationen auch so genannt wurde, gehen wir davon aus. Wie gesagt, diese nicht vorhandene Demonstration wurde durch zwei Polizisten abgesichert. Und unser Ordnungsamt war auch da, also eine Person, ne? Also das ist ja schon die Hälfte des Ordnungsamtes, die sind dann da mitgefahren. So, was hätten sie tun können? Sie hätten jetzt von jedem Einzelnen die Personalien feststellen können, hätten fragen können, wer ist hier Veranstalter? Dann hätte man festgestellt, keiner sagt was und dann war es das. Jetzt muss die Polizei Folgendes machen. Sie schreibt eine Anzeige gegen Unbekannt und die wird dann relativ zeitnah wieder eingestellt. Letztlich wird das alles an die Zentrale, an die Polizeidirektion oder Inspektion heißt es ja bei uns, gemeldet und dann weiß man, wie sehr das dann auch funktioniert. Also die haben, wenn ich das richtig verstehe, sind bei uns im Landkreis letzten Montag wohl 1514 Teilnehmer auf 8 Anti-Corona-Demos in Jüterbog, Luckenwalde, Trebin, Großbären, Ludwigsfelde, Rangsdorf, Blankenfelde und Zossen. Wobei wir natürlich mit 34, was die, dann wie gesagt, das war die Meldung der Polizei, ich habe ein bisschen mehr gezählt, sehr überschaubar waren. Insgesamt waren es wohl im gesamten Land Brandenburg 117 Demos mit knapp 31.000 Teilnehmern. Hört sich das viel an? Ja, es hört sich viel an, aber wenn man weiß, es ist nur 1% der Bevölkerung, dass die schweigende Masse, die Menschen, die das mit Sorge sehen, die gehen eben nicht so ohne weiteres auf die Straße. Muss man mal schauen, wie wir damit umgehen. Da bin ich ganz Demokrat, lass die demonstrieren, lass sie machen. Letztlich, da muss man denen immer nur irgendwann mal auch Grenzen aufzeigen, dass man sagt, ihr seid die Minderheit. Und diese Minderheit, wir leben in einer Demokratie, ne? Da bestimmt die Mehrheit über die Minderheit. Ja, es gibt immer einen Minderheitenschutz, ohne Frage. Aber was nicht sein kann, ist, wenn die Mehrheit auf einmal, ich sag mal, nach der Pfeife der Minderheit tanzen muss. Und das wird ja teilweise gefordert. Die fordern immer Freiheit, das finde ich so interessant. Kaum einer von denen kennt das Grundgesetz, die dann immer auf das Grundgesetz rumreiten und die Freiheit des Einzelnen und so. Ja, aber die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo sie die Freiheit von Schwächeren einschränkt. Und 65% der Deutschen, 66% nach neuesten Erkenntnissen, sind inzwischen auch für einen Impfzwang und haben ein Problem mit Ungeimpften. Warum? Und da kann man gar nicht von Spaltung der Gesellschaft immer sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind immer die, die keine Mehrheit haben, sprechen von Spaltung und dergleichen mehr und nehmen immer dann ja fast schon Trumpsche Züge an, wo man sagen muss, ja, nein, aber wenn die Mehrheit das will, dann musst du das als Demokrat in einer Gesellschaft, die sich demokratisch aufstellt, dann musst du das auch akzeptieren. Wenn du es nicht akzeptierst, stellst du dich außerhalb dieser Gesellschaft, dann ist das so. Aber dann musst du eben auch damit rechnen, dass die Mehrheitsgesellschaft ganz klar sagt, wir müssen uns irgendwann was einfallen lassen mit diesen Menschen. Und das hört sich jetzt härter an. Ich kann das gerne mit jedem ausdiskutieren. Ich habe da überhaupt keine Schmerzen mit. Ich glaube, dass ich ausreichend Kenntnis und bewandert bin, da auch wirklich in jeder Diskussion gegenzuhalten. Das Problem ist nur, wenn du zweimal nachfragst, gleitet das im Regelfall immer in Aggressionen ab und gleitet vor allem auch immer in wilden Theorien ab, warum was so ist etc. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Interessant war, dass, wie gesagt, auch wir in Großbären es haben, egal ob 34 oder 40 Personen, es sind 0,5% unserer Bevölkerung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei 0,5% unserer Bevölkerung muss ich mir keine Sorgen machen. Dann kann man die da auch demonstrieren lassen. Interessant wird es nur, wenn wirklich die Polizei einschreitet. Die haben sich jetzt natürlich, halten die sich moderat zurück, weil sie natürlich keine Eskalation haben wollen. Wenn es irgendwann mal eskaliert, dann tritt das nächste Problem auf. Selbst wenn man dann in Potsdam würde eine sogenannte Hundertschaft sitzen, also ein großes Polizeiaufkommen, was man dann bräuchte. Bis die da sind, ist ja schon alles gegessen. Die da brauchen 20 Minuten. Und lass mal zwei davon im Landkreis sein, zwei Eskalationsstufen, also zwei Problempunkte, dann wäre es ja noch schwieriger. Also ich glaube, das war ganz ruhig. Die waren ruhig, die haben nichts krakeelt, nichts gebrüllt, keine Schilder dabei. Jedenfalls habe ich keine gesehen. War auch dunkel. Ne? Aber nichtsdestotrotz hat diese, diese Demonstration stattgefunden. Sie wird auch in den sozialen Netzwerken, also hier gerade in so einem Telegram-Kanal, propagiert. Wenn man da rüberliest, dann hat man genau die Gruppe, vor die man sich eigentlich eher fürchtet, weil da sind natürlich schon Leute bei von, ich nenne es mal, vom rechten Rand der Gesellschaft. Da sind welche bei, die das immer vergleichen, alles mit KZs und mit Nazi-Diktatur. Das wurmt mich jedes Mal. Da gehe ich, also wer diesen Vergleich anstellt, ja, der hat weder in Geschichte aufgepasst, also noch in Gegenwarts, in der Neuzeit, weil das ist nicht vergleichbar. Ihr, ne? Also im Nationalsozialismus konnte man nicht frei seine Meinung äußern. Da gab es sofort staatliche Repression bis zum Tod. Also und dass man Leute eingesperrt hat und dann systematisch vernichtet hat, ist wohl was anderes, als wir hier in Deutschland erleben. Und da werde ich, wie gesagt, ein bisschen kiebig auch. Das merke ich, wie es mich ärgert, wenn man dann solche ja, dummen historischen Vergleiche schon zieht. Aber gut, ich möchte mich ja nicht ärgern. Ich wollte nur mitteilen, die haben da, sind da rumgelaufen. Wie gesagt, ich glaube, bei 0,5% der Bevölkerung muss ich die Mehrheitsgesellschaft da keinen Kopf machen drüber. Eher, wenn es dann wirklich vielleicht eskaliert, sollte man sich überlegen, ob man nicht einfach mal eine Gegendemonstration macht. Na, wir werden schauen, wie sich das dann noch weiterentwickelt. So, auch diese Sendung endet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich natürlich gerne ansprechen, wie auch jeden von unserem Team. Wenn nicht persönlich, dann gerne auch per Mail unter info@großbäreninsight.de. Jetzt heißt es, macht euch ein schönes Wochenende, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlichst mit den besten Wünschen nach Glück und Gesundheit. Euer Dirk Steinhausen.